Was eine gebrauchte Unterhose und eine Luxussteuer miteinander zu tun haben, das erfahrt ihr im Podcast «Nebelspalterinnen». Pointiert politisch persönlich. Der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
Pointiert politisch und persönlich. «Nebelspalterinnen», der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
«Nebelspalterinnen» wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Ja, bereits zum 19. Mal wird der Rostige-Paragraph in Zürich verlegt. Und das ist eine relativ grosse Veranstaltung. Ich war letztes Jahr das erste Mal mit etwa 300 bis 400 Leuten. Und es ist eine Interessensgemeinschaft, die heisst IG Freiheit und verleiht den Preis für das dümmste Gesetz, den unnötigsten Vorstoss oder den bürokratischsten Entscheid vom Jahr. Und im Gegensatz zu mir ist Gami eine Kennerin von dieser Preisverleihung und kann uns sicher ein bisschen darüber erzählen, was hinter dieser IG Freiheit und auch diesem rostigen Paragraph eigentlich steckt.
Es gehört für mich im Fall zu den Jahreshighlights, die Verleihung von dem rostigen Paragraph. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt schon können über die Top 5 Vorschläge für eben das unnötigste Gesetz, den unnötigsten Vorstoß oder die bürokratischste Entscheidung reden. Und zwar kann jetzt das Publikum online entscheiden. Es sind 5 Vorschläge nominiert worden vom Vorstand und am 12. Mai wird dann in einer grossen Preisverleihung entschieden, wer den rostigen Paragraph gewonnen hat. Wer steckt hinter dem Verein? Das ist die IG Freiheit. Die will etwas gegen Paragrafenflut unternehmen und die Öffentlichkeit und insbesondere Politiker und Verwaltung sensibilisieren und natürlich zur Zurückhaltung beim Erlassen vom Gesetz ermahnen. Der Verein wird vom SVP-Nationalrat Gregor Rutz präsidiert und ist breit aufgestellt. Bekannte Namen wie zum Beispiel die FDP-Ständerätin Petra Gössi oder der Mitte-Ständerat Fabio Regazzi sind auch im Vorstand vertreten. Steffi, du warst letztes Jahr zum ersten Mal. Wie hast du die Veranstaltung wahrgenommen?
Richtig zürcherisch. Nein, und das im positiven Sinn. Also, es ist eine riesige Veranstaltung. Es gibt sehr viele Fans Apro. Das hat mir natürlich sehr zugesagt. Und was ich cool fand, die Stimmung ist mega cool. Die Leute sind sehr locker, also Politiker. Man merkt aber schon, um was es eigentlich geht. Und man wird wirklich sensibilisiert, hey, wie viel unnötige Bürokratie und wie viel Blöds, ich kann es gar nicht anders sagen, da eigentlich durchs Jahr durch erlassen wird und man eigentlich gar nicht so mitbekommt. Und darum, also die Veranstaltung kann ich echt jedem empfehlen. Gami, wie lange bist du schon dabei und was ist das für dich?
Ich habe das Gefühl, sicher das 10. Mal würde ich jetzt so pokern. Vor allem habe ich eher an dem sogenannten Hörnli-Essen teilzunehmen. Das findet immer im Winter statt und es gibt Hörnli mit Kaktem. Und die Regel ist, damit man dort teilnehmen darf, muss man Minimum 3 Vorschläge bringen für den rostigen Paragraph. Und es ist dann mega spannend, es kommen ganz viele Leute zusammen, die aber all kein politisches Mandat in dem Sinn haben. Sie sind nicht in einem Rat gewählt oder in einer Regierung, sondern sind einfach sonst irgendwie mit der Politik oder mit Unternehmen so ein bisschen nah verbunden und aus allen unterschiedlichen Kantonen. Und dann kommen eben all die Vorschläge zusammen. Und darum würde ich vorschlagen, wir starten auch gerade mit diesen 5 Vorschlägen, wo könnten das Jahr der rostige Paragraph gewinnen. Und wieso ich so Freude daran habe, ist, einer von meinen 3 Vorschlägen hat es in die Top 5 geschafft. Und zwar ist das meine Recherche war, die ich gemacht habe. Und dann freut man sich doch als Journalist, wenn man so etwas aufdeckt oder so in die Öffentlichkeit bringt, dass es eben auch gehört wird. Und zwar, es geht, hebt die fest, um eine nationale Datenbank für Unterwäsche.
Für Unterwäsche?
Genau. Und zwar hat das Eva Reinhardt. Sie ist Leiterin davon, sie ist Geschäftsleiterin bei Agroscope. Und die Frage ist, was machen wir mit unseren Unterhosen? Richtig, anscheinend sollen wir die der Forschung zur Verfügung stellen. Und zwar gibt es beim Bund ein Projekt, das heisst Beweisstück Unterhose. Bürgerinnen und Bürger sollen dort ihre Baumwollschlüpfer im Boden vergraben und ich glaube nach 6 Wochen wieder ausgraben. Und je zerfressniger deine Unterhose, desto fruchtbarer ist der Boden. Ist okay, das ist was Einte, dass der Bund so etwas macht. Aber okay. Dort, wo ich denke, mal, das ist es, ja, das ist mehr wert, das ist ein Artikel wert auch, ist, man hat eine App gemacht, ich glaube sogar 2 Apps, und zwar solltest du ein Foto aufladen von deinen Unterhosen, die du vergrabst, und den Standort markieren und dann wieder ein Foto machen, wenn du sie ausgrabst und mit dem Standort. Und jeder kann einfach sehen, wo welche Huren Unterhose vergraben ist. Und dann müssen sie sagen, also, dass man beim Bund auf so etwas kommt und so etwas vom Steuerzahler finanziert wird, dass man Unterhosen begraben und das dann in einer App noch könnt, eben in einer nationalen Schlüpferdatenbank festhalten, habe ich gedacht, das ist eine gute Geschichte und jetzt in den Vorschlägen drin.
Also es ist definitiv würdig, in diesen Vorschlägen zu sein, weil das ist also echt wieder eine Büro-Idee, die sich wahrscheinlich niemand zu Ende gedacht hat.
Wieso Unterhosen? Es ist wahrscheinlich, denkt einer, sagt jetzt mega keck, mega lustige Idee, machen wir doch das mit Unterhosen. Man hätte ja auch einfach einen alten Lumpen nehmen oder ein altes T-Shirt, was auch immer. Irgendetwas, irgendeinen Stofffetzel aus Baumwolle. Aber nein, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da muss man ganz lustig sein bei Agroscope und das mit Unterhosen machen. Schwierig.
Also weißt du, ich verstehe noch so den Forschungsgedanken, dass man irgendwie etwas, was man sowieso schon braucht, will recyceln. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich noch sympathisch. Aber es hat so viel Missbrauchspotenzial. Nicht nur, dass du irgendwelche Insekten beglückst mit deiner Unterwäsche, sondern dass einfach auch jeder kann schauen kann, ah, was hast denn du so drunter an?
Ich habe es auch gefunden, also eine Frau leitet das. Ich hätte als Frau interveniert, wenn haben mir das gesagt hat. Ich habe gesagt, hey, also das können wir einfach nicht machen. Ich hätte gewisse Bedenken, dass eben die Leute nachher sehen, hey, da in Zürich, auf dieser Wiese oder in diesem Waldstück ist eine attraktive Unterwäsche vergraben, die ich jetzt da kann ausgraben kann, wo irgendwie jeglicher Fetisch angesprochen wird. Und man muss sagen, hey, dass da niemand interveniert hat und Stopp gesagt hat, ja, finde ich bis jetzt extrem schwierig.
Und was ich krass finde, es haben ja sogar Schulen mitgemacht, so wie ich habe gelesen. Und man ist doch sonst so überhypersensibel, was so Sachen anbelangt. Aber das ist dann kein Problem. Ja, das ist mich schon noch speziell.
Dass das alle denken, es sei jetzt mega lustig mit diesen Unterhosen, anstatt dass man einfach sagt, ja, bringst von daheim ein altes Baumwolltischi mit oder einen alten Lumpen, um das zu machen. Und ich eben sehe es wie du, der Wissenschaftsgedanke von mir aus macht das. Aber dass er eine App macht, wo das noch festgehalten wird und jeder den Standort sieht von dieser Unterhose, muss ich sagen, dass da nicht der Datenschutz irgendwo beim Bund eingegriffen hat, ist ein bisschen symptomatisch dafür, dass ich auf jeder Webseite muss sagen, ich muss Cookies akzeptieren, aber es ist okay, dass ich ein Bild von meiner Unterhose hochlade mit dem Standort, wo jetzt jeder kann herausfinden, wo die ist und die ausgraben. Gehen wir weiter, wir haben nämlich noch 4 weitere Vorschläge. Steffi, was kommt als zweiter Vorschlag auf uns zu?
Der zweite Vorschlag, finde ich, ist ein alter Hut von der Linken, so wie es immer kommt, Luxussteuern. Der Vorschlag kommt unter anderem von der Franziska Rieser, sie ist Nationalrätin von den Grünen. Und sie möchte, um den Bundeshaushalt zu stabilisieren und zum Beispiel auch die 13. AHV zu finanzieren, möchte sie, dass die Mehrwertsteuer für Luxusgüter, also Uhren, Yachten, Autos, aber auch erhöht wird, sodass nicht in Anführungs- und Schlusszeichen der normale Bürger das muss zahlen. Es ist nichts Neues unter der Sonne.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, jedes Jahr kommt ist in diesen Vorschlägen immer wieder so eine neue Steueridee auch drin. Dass man von der Linken sich immer die Idee, eben auf die Idee zurückgibt, wir wollen etwas finanzieren. Oder zuerst reden wir nicht mal über die Finanzierung. Und wenn wir nachher darüber reden, wie wäre es mit einer neuen Steuer oder Erhöhung von der Steuer. Und die Frage, die man sich schon stellen muss, ist, was ist denn ein Luxusgut? Oder? Definierst du das beim Auto ab einem gewissen Kaufpreis? Was ja zum Beispiel total banal wäre. Weil wenn du ein grosses Auto brauchst, muss es wegen dem ja nicht unbedingt ein Luxusauto sein. Immer so eine schwierige Entscheidung. Oder ist es der Hubraum? Was auch immer. So, es ist so ein schwammiger Begriff und es ist so ein der Slippery Slope für mich. Du sagst dann, okay, wir haben es jetzt abgesehen auf Mercedes AMG. Das ist der Feind. Da braucht es eine Luxussteuer. Falls ihr einen schönen Mercedes braucht, by the way, kenne ich es. Autocenter ist immer eine gute Empfehlung an dieser Stelle. Dass wir fangen mit Gratis dem an. Ja, wir fangen mit dem an. Und als nächstes gehst du weiter und weiter und irgendwann mal ist es dann der Smart, dass der sogar ein Luxusgut ist. Es ist, du machst einfach eine Tür auf, oder? Für so viele Sachen, die du dann kannst zusätzlich besteuern kannst, wo ich sage, ja, von wo kommt der Fetisch mit diesen Steuern?
Gute Frage. Franziska Reiser hat auch gesagt, dass alle Güter, die Status oder einfach nur Protzsymbol sind, sollen besteuert werden. Da muss ich sagen, ja, aber darfst du dann keine Freude mehr haben im Leben? Wobei, wenn ich die Grünen so anschaue, heisse ich sie, glaube ich, nicht. Also erstaunt es mich nicht. Aber sie, was sie immer verkennen, finde ich, dass hinter all diesen Luxusgütern, nehmen wir jetzt mal Rolls-Royce, es ist jedes Auto ist handgemacht, dass sie Handfertigkeiten dahinter, die so wenig Leute auf dieser Welt können. Das ist absolutes Know-how, das ist Technologie, das ist Innovation und das sind Arbeitsplätze. Und irgendwann sagen sich dann die Leute, ja gut, dann gehe ich es halt in Deutschland kaufen oder ich kaufe es gar nicht mehr. Und dann machen wir die Firma einfach tot und haben dann gar keine Steuereinnahmen mehr. Es ist einfach nicht zu Ende gedacht.
Der Punkt, den ich noch spannend finde daran, das hat man auch bei der IG Freiheit aufgegriffen, das Thema Zeit. Zeit kann ja auch Luxus sein, oder? Dass du Zeit hast, deinen Hobbys nachzugehen, weil du eben nicht 50, 60 Stunden musst in der Woche arbeiten. Du kannst es dir leisten, Teilzeit zu arbeiten. Und das ist eher für mich in unserer Zeit ein Luxus, den wir haben, wo ja die ganze Gesellschaft muss mittragen muss, oder? Weil dann muss man ja fehlen, so ganz viele Sachen von der Finanzierung. Wenn wir gerade bei der 13. AHV-Rente sind, weil du schaffst Teilzeit, du würdest dann weniger Lohnabgaben zahlen, wo das Geld fehlt, um die zum Beispiel zu finanzieren. Dass man sich doch vielleicht mal die Frage stellen müsste, was ist eigentlich Luxus in unserer Zeit? Ist es eine Uhr oder ist es vielleicht tatsächlich Zeit? Aber Steuern auf jeden Fall, das wollen wir nicht. Darum finde ich es einen guten Vorschlag, dass man sich immer wieder daran erinnert, Steuern sind eine schlechte Idee und verdienen aber auch einen rostigen Paragraph.
Das ist so. Und ich meine, wenn du jetzt ganz auf die Spitze schreiben willst, kannst du ja fragen, ob Kind nicht ein Luxusgut sein. Schließlich ist es eine finanzielle Frage. Und es ist nicht jedem vergönnt und in unserer Gesellschaft können immer wie weniger Pärchen ein Kind haben.
Das ist so tief philosophisch, auf jeden Fall, aber ja.
Es ist eine endlose Diskussion. Es gibt aber noch einen dritten Vorschlag.
Ja, ich weiss, der ist, glaube ich, der am meisten Sprengkraft hat, wo die Leute sich nicht darüber einig sind. Luzern, das ist eine Weltstadt und ja, unglaublich beliebt bei Touristen. Doch für den David Roth, SP-Nationalrat, ist das zu viel. Er fordert Massnahmen gegen die Touristen und zwar unter anderem ein Verbot für Rollkoffer. Die machen einen Heidenlärm, wenn die über die Pflastersteine rollen. Weitere Massnahmen sollten auch ergriffen werden. Ein neues Hotel soll nur gebaut werden, wenn eins abgerissen wird. Maximal sollen 1 Million Personen pro Jahr in Luzern dürfen touristisch übernachten und der Zugang von Reisecars sollte beschränkt werden. Und Steffi, du wohnst auch an so einem malerischen Ort, der ja bei Touristen sehr beliebt ist.
Ich muss ehrlich sagen, das war der Vorschlag, wo ich mir am längsten Gedanken machen musste, was ich davon halten soll. Weil intuitiv, ich glaube, wir alle kennen, dass das Geräusch ist Horror. Und jetzt stell dir mal vor, du wohnst an so einer Strasse und die Nacht am 4 Uhr am Morgen fahren schon irgendwelche Horden von Leuten mit dem Rollkoffer über die besetzte Steine. Ich glaube, das fänden wir alle nicht so cool und würden irgendwann zum Wutbürger werden. Aber ich finde, für mich ist es auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, dass wenn du einen Rollkoffer hast und zu einer Unzeit durch die Stadt durchgehst, dass du den halt drehst. Und ich finde, wenn wir gesunden Menschenverstand müssen in Gesetz hineinschreiben, ist auch schon ein bisschen Hopfen und Malz verloren.
Ja, ein bisschen trauriges Symptom von unserer Zeit, oder? Weil es ist sicher so, dass ganz viele Leute in unserer Wirtschaft natürlich davon profitieren, dass wir den Tourismus überhaupt haben. Ich meine, wir haben gesehen in der Corona-Zeit, wie viele Betriebe an Anschlag gekommen sind, wie viele Betriebe heute noch mit Kredit belastet sind und in finanzielle Engpässe gekommen sind, wo das natürlich weggefallen ist. Aber ja, irgendwo verstehen ist, dass die Überbelastung kann störend sein. Ich habe auch im Kreis 1 gewohnt, in der Stadt Zürich, auch Pflasterstein, es war genau das gleiche Szenario gewesen. Ja, ich habe aber gewusst, hey, das gehört dazu, wenn ich dort anziehe. Und ich habe dafür den Luxus, mitten in der Stadt Zürich zu wohnen. Darum, was mich ein bisschen daran stört, ist sowieso das Verbot per se. Das finde ich immer sehr schwierig. Aber bei den Linken, sie schaffen es eigentlich immer, für alles Mögliche irgendeine komische Sensibilisierungskampagne zu machen, die viel zu viel Geld kostet. Und da ist es anscheinend nicht möglich. Da braucht man sofort irgendein Verbot. Man glaubt nicht daran, dass man irgendwie Touristen vielleicht darauf aufmerksam machen kann, dass sie halt ja im Stress zum Flughafen gehen am 4 Uhr am Morgen vielleicht ein bisschen darauf achten würden. Sollte es möglich sein. Auch ein bisschen, ja, ein bisschen verloren. Den Glauben an die Menschheit, dass man ihnen das auch sagen kann und es vielleicht auch funktionieren würde.
Voll. Und ich glaube, Tourismus ist halt immer noch ein Drahtseilakt zwischen man profitiert und irgendwann ist es aber auch zu viel. Und ich meine, stell dir jetzt vor, du hast das Verbot einführen. Die Anwohner haben ja selber wahrscheinlich Rollkoffer. Was ist die Alternative zum Rollkoffer? Dass du wieder die alten Koffer hast, die keine Rolle oder nichts dran haben. Also, und immer, so viele Sachen, wie ich immer einpacke, muss ich extra neues Gym, damit ich zukünftig meinen Koffer mal rumtragen, weil ich nicht den Luxus habe von jemandem, der mir den Koffer trägt.
Ein lustiger Aspekt, den ich noch aufnehmen will. Es ist ja im Endeffekt ein Zeichen davon, dass es eine Überbelastung ist in der Stadt Luzern. Und in anderen Schweizer Städten ja auch. Wenn aber die Überbelastung von Touristen kommt, dann kommt die SP mit Einschränkungen, Verboten. Und es ist ganz schlimm, und wir etwas dagegen unternehmen müssen. Wenn wir aber eine systematische Überlastung haben von unserer Infrastruktur wegen der Migration, dann will das ja keiner irgendwie lösen oder regulieren oder schon um Grenzen einführen. Wie viel Leute sollen in die Schweiz kommen, müssen recht schmunzeln und sagen, bei den Touristen, ja, das geht ja dann gar nicht, wenn so viele nach Luzern kommen. Aber alles andere, Migration, das ist dann guter kein Punkt. Problem. Da musste ich ein bisschen schmunzeln in dieser Sache.
Es ist ja auch nicht ganz klar, wer das näher durchsetzt. Und ich glaube, das ist genau der nächste Punkt. Die Polizei ist nämlich sonst schon ein bisschen unter Beschuss.
Oder eben nicht mehr unter Beschuss.
Oder nicht mehr unter Beschuss, weil der vierte Vorschlag, der eingereicht worden ist nämlich das Waffenverbot für Polizisten aus der Gemeinde Lausanne. Das ist eingereicht worden von Ilian Bonchard, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt. Und er sagt, dass die Polizei zukünftig soll eben entwaffnet werden soll. Und die Aufgaben von der Polizei müssen überprüft werden, wo es überhaupt eigentlich irgendeine Schusswaffe braucht. Weil nach seinem Befürhalten braucht es eigentlich fast nie eine. Und die Begründung von ihm ist, dass die meisten Polizeieinsätze das Waffentragen völlig unnötig und das könnte unnötig zu Eskalationen führen, weil da halt schon ein Autoritätsverhältnis rum ist, was ja gar nicht bräuchte. Und darum wäre es gescheiter, deeskalierende Massnahmen zu treffen, anstatt irgendwie da den Streit zu suchen. Das ist seine Argumentation. Was haltest du davon?
Ganz, ganz wild. Ich habe dann auch wirklich nachlesen, wie das begründet wird. Und ich finde es lustig, oder? Er sagt, man muss die Aufgaben der Polizei überprüfen. Finde ich gut, oder? Dass man immer sagt, man schaut bei der Verwaltung, und die Polizei gehört ja auch zum Staat, welche Aufgaben machen sie und welche sind sinnvoll. Und er findet, Polizisten würden einfach zu viel im Auto sitzen und darum braucht es auch nicht für alle Aufgaben eine Dienstwaffe. Es ist eben gar nicht nötig. Und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, oder? Dann können wir ja Kollegen alarmieren, die eine Dienstwaffe haben. Wir brauchen nämlich nur für die, die bei einer Schiesserei oder anderen Gewaltverbrechen müssen eingreifen, Schusswaffen bei den anderen nicht. Und sonst kann man ja dann die mit den Waffen kann man dann rufen. Ich muss sagen, wie kann man so weit weg sein von der Realität? Als würde es den täglichen Polizeieinsatz so hergeben, dass du immer könntest planen und sagen, okay, jetzt brauchen wir die 300 von diesen 500, die keine Waffe haben, für die Einsätze und die anderen für das. Hey, nein, du kommst ja manchmal gerade in so Situationen, wo du leider musst erfahren, dass da eine Waffe gezückt worden ist, dass Messer gezückt worden sind. Wenn einer mit einem Messer auf dich zugeht, ist es einfach so, dass die Schusswaffe deine einzige Möglichkeit ist, um dich noch selber zu schützen als Polizist. Dann kannst du nicht zuerst das Funkgerät rausholen und sagen, «Excuse, Pause schnell, ich muss schnell den Kollegen alarmieren, weil es ist unfair. Ich habe nämlich keine Waffe, warten Sie schnell.» Sagen, es ist so weit weg von der Realität.
Es ist Wahnsinn, oder? Ich meine, vor allem gerade Lausanne, wo nicht bekannt ist, eine sichere Stadt zu sein, einen riesen Drogenumschlagplatz hat. Also ich glaube, entweder sagst du einfach, dass Polizisten wieder 1,90 gross müssen sein, dass du irgendwie eine Chance hast, diesen Leuten körperlich zu überlegen zu sein, oder du hast einfach verloren. Und der Gedanke, ich meine, das ist ja eine ewig lange Diskussion und England kennt ja das mit den Bobbys. Die sind ja auch alle nicht bewaffnet. Aber ich finde, bei ihnen ist es etwas anderes. Die haben das seit dem 19. Jahrhundert. Und es ist quasi eben das schon, was er sagt, oder das Deeskalierende von den Bürger für die Bürger. Aber die Engländer haben auch ein bisschen mehr Respekt vor der Polizei und ist einfach generell ein höflicheres Volk. Ich meine, in der Schweiz ist es schon ein halber Staatsakt, wenn im Zug du keinen Platz mehr findest und dass jemand, der seine Tasche auf dem anderen Sitz hat, die Tasche fortnimmt. Das ist furchtbar. Ich meine, wir sind niemals so höflich und freundlich wie die Engländer. Und auch sie haben jetzt Diskussionen, die Leute wieder zu bewaffnen, wegen diesen vielen Terroranschlägen, wegen der zunehmenden Gewalt. Und wir, die auch Terrorwarnungen haben, wir haben das Gefühl, ah ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Polizei zu entwaffnen.
Es ist also realitätsfremd, weil wir wissen ja, alle Polizeikorps haben mega Probleme mit dem Nachwuchs. Sie kämpfen mit Überstunden, Wochenendeinsätzen und es wird immer unattraktiver. Und dann hast du einen Beruf, wo du dich halt leider musst, gewalttätigen Menschen gegenüberstellen, die dein Leben ja, angreifen. Und dann komm mit, wir tun einen Grossteil der Polizisten entwaffnen. Dann würde ich sagen, hey, schau, dann will ich aber in Lausanne nicht Polizist werden, weil das ist für mich dann eine Stadt, die mein Leben nicht so hoch schätzt wie in anderen Städten, wo es mir überhaupt die Möglichkeit gibt, mich selber zu verteidigen. Und das dürfen wir ja auch nie vergessen. Es ist ja nicht so, dass wir in der Schweiz wirklich die Fälle haben von Polizisten, die quer durchs Zeug umeinander ballern, sondern man überlegt sich das wirklich als Ultima Ratio, die Waffen zu zücken und zu schiessen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und trotzdem hast du Leute, die dann das Gefühl haben, sie wissen es besser. Das finde ich immer so eine sehr schwierige Situation, wie ich glaube, der Herr Panchard, oder ich würde ihn sonst gerne einladen, der kann mal in Zürich kommen am Wochenende, wenn zum Beispiel Fußball ist, wenn 1. Mai ist, wenn eine linke Demo ist, wenn es wirklich ausartet und dann sagen, hey, würdest du dich jetzt nicht auch sicher fühlen, dass du eine Waffe bei dir hast und weißt, wenn es zum Äußersten kommt, du etwas hast, um dich selber zu verteidigen, weil sonst musst du es dann du als Politiker der Familie erzählen, ich kann nicht wollen, dass der eine Waffe hat, wegen mir haben sie nicht mehr, das war meine Idee gewesen. Es wäre ganz anders rausgekommen, wenn der Polizist sich können selber verteidigen könnte. Darum für mich ein hochriskanter Vorschlag. Der einzige Punkt, der mir daran fehlt, ist Bürokratie.
Aber der letzte Vorschlag ist dafür Bürokratie pur.
Der ist wirklich Bürokratie pur. Und der kommt logischerweise aus der Stadt Zürich.
Wer hat es gedacht?
Der hat nicht fehlen. Und zwar geht es um Wohnungen für gut verdienende Velofahrer. Und das Ganze ist auf dem Misch von André Odermatt, SP-Stadtrat, gewachsen. Für 200 Millionen hat die Stadt Zürich an bester Lage mit Blick auf die Limmat 193 Wohnungen gebaut. Eingezogen sind 520 Personen und denen stellt man 670 Veloabstellplätze zur Verfügung, aber nur 19 Parkplätze. Weil wer die Wohnung mieten will, muss eine Autoverzichtserklärung unterschreiben. Also man ist da wirklich sehr, sehr kritisch. Autofahrer auf keinen Fall. Dort, wo man nicht so kritisch ist, in der linken Stadt Zürich, wenn es dann darum geht, wie viel man muss verdienen, um überhaupt, oder wie wenig man sollte verdienen, sagen wir es so, damit man in Genuss von einer vergünstigsten Wohnung kommt. Man darf für die Wohnungen maximum 182'000 Franken pro Jahr verdienen. Das ist so das Maximum, dass du eine vergünstigte Wohnung an bester Lage in der Stadt Zürich bekommst.
Ist ja der Durchschnittslohn, oder? Wer verdient es nicht? 182'000 Franken im Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Schon nur die Autoverzichtserklärung ist gestört. Erstaunt mich nicht aus der Stadt Zürich. Aber das Maximum vom Jahreseinkommen, das ist abartig.
Eben, du subventionierst wirklich Wohnungen an bester Lage für Leute, die mehr als den Durchschnitt verdienen, die dort einziehen können. Aber ganz ehrlich, ich meine, die Wohnungsnot, das ist wirklich ein Problem. Ich glaube, ich würde den Leuten raten, tun einfach den hohen Wisch unterschreiben, die Autoverzichtserklärung. Und dann mietet euch irgendwo nebendran einen Parkplatz dazu. Ich meine, was wollen sie machen, wenn sie jetzt, okay, vielleicht bringe ich sie auf falsche Ideen, aber was wollen sie machen, irgendeinen Privatdetektiv engagieren oder irgendeine Patrouille, die dich am Morgen, wenn du aus dem Haus kommst, beobachtet, so mit dem Feldstecher. Und dann wirklich mit dem Feldstecher so nachgeht und so, Frau Lotte ist in ein Auto gestiegen. Ist das ihres? Und dem nachgehen, das ist doch, ich meine, kannst du mir doch erzählen, dass so eine Autoverzichtserklärung irgendwo dann verhebt, um dir im Endeffekt zu künden?
Das sind die illegalen Tipps von Camilotti in unserem Podcast. Nein, aber ich bin voll bei dir. Also, erstens mal, wie willst du das prüfen? Wir haben ja sowieso zu wenig Polizei, wie wir vorher haben gesehen, und werden wahrscheinlich immer weniger haben. Was mich aber vor allem stört, ist, die zuständige Beamtin hat gesagt, sie sehe das Problem nicht, warum sie mit dem nominiert worden sei. Das sei ja schliesslich im gesetzlichen Rahmen, im demokratisch-gesetzlichen Rahmen, so etwas zu erlassen. Dann habe ich mir gedacht, ja, was daran ist Demokratie? Weil zahlst du jetzt den Steuerzahler in Zeiten, die einfach im Moment nicht so lustig sind, mit Inflation und so weiter, von diesen Leuten die meisten nicht ein Jahreseinkommen von 182'000 Franken haben und selber auf Wohnungssuche sind und nicht alle in der Stadt wohnen können. Es ist einfach so frech, wie man den Leuten einfach sagt, ja, also ich sehe das Problem nicht, zahlen uns ja andere easy, für irgendwelche ideologischen Ideen durchzudrücken.
Das ist das, was man wirklich muss auch verstehen. Es geht da um städtische Wohnungen, die die Stadt Zürich gebaut hat und die vergünstigt sind, eben mit Steuergeldern. Die Eingriffe sind für das schon unglaublich hart. Man könnte mit mir vielleicht noch argumentieren, wenn jetzt irgendeiner in der Stadt Zürich Land kauft und dort, wo die Kommunen eröffnen, wo alle vegan essen und nur Kleider aus der Caritas-Brocki-Stube tragen, do it! Das ist für mich okay. Aber da würde ich ja als Steuerzahler gezwungen, irgendwie ja, das Ganze quer subventionieren. Ich habe aber herausgesucht, das Problem ist einfach wirklich auch bei den Privaten. Wenn du in der Stadt Zürich baust, musst du auch dich an gewisse Regeln halten und hast nur eine begrenzte Anzahl Parkplätze, die du darfst bauen und musst aber eine gewisse Anzahl Veloparkplätze kaufen. So kenne ich eben einen Fall, dass man bei 15 Wohnungen 50 Veloparkplätze muss bauen, aber nur 7 Parkplätze darf bauen. Und das ist alles privat. Ich muss sagen, man hat in Zürich schon das Mass absolut verloren, dass man da überall eingreifen will und ja, wirklich noch entscheiden will. Ja. Was ist dein privates Leben, wenn du in der Stadt Zürich wohnst, damit du eine Wohnung findest?
Ist Wahnsinn, vor allem, sich würde gescheiter mal die Steuern senken, damit die Leute genug Geld hätten zum Wohnen, weil die Stadt hat ja nur Überschuss. Aber ich glaube, die Diskussion wäre endlos. Und wir haben die 5 Kandidaten gesehen, einer ist besser als der andere. Und es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen müßig, dich da zu fragen, aber ich frage dich trotzdem, was ist dein persönlicher Favorit?
Ich muss ja Werbung machen für meinen Vorschlag mit den Unterhosen, die man muss vergraben. Also unbedingt geht aufs Online-Voting und dort mitentscheiden, wer euer Favorit ist. Sind aber alles für mich gute Vorschläge und eine gute Chance, um wieder mal zu sehen, wo überall der Staat in unser Leben eingreift. Wie sieht es bei dir aus? Du hast einen Favorit?
Ich finde, rein von der Story her ist deine absolut mein Favorit. Weil es ist einfach, das kannst du dir nicht ausdenken. Was mich aber am meisten hässig macht von diesen 5, ist wirklich die Wohnungssache. Oder? Weil ich finde, es ist wirklich ein Paradebeispiel von ideologischer Politik und das auf Kosten von der Allgemeinheit, von den Leuten, die unbedingt eine Wohnung suchen und kein Jahreseinkommen von 182'000 Franken haben.
Wir werden es sehen. Am 12. Mai ist es so weit. Und an dieser Stelle, wirklich, wir können es nur empfehlen, wie kann man an die Veranstaltung gehen. Man muss Mitglied sein bei der IG Freiheit. Das kostet, glaube ich, 30 Franken im Jahr. Es sind wirklich gut investierte 30 Franken. Schon nur, wenn man an die Veranstaltung geht und dann eben die Arbeit auch unterstützt, dass man da kann auf die Bürokratie aufmerksam machen. Also überlegt euch das gut, werdet doch auch dort Mitglied, damit das auch weiter kann gehen, die Nomination. Und wir sind dann gespannt, was am 12. Mai rauskommt.
Und darum kann ich nur dem Aufruf von der Gami zustimmen. Geht unbedingt noch abstimmen, solange es noch geht. Es ist mega wichtig. Und natürlich geht für eine Gami ihren Vorschlag abstimmen. Sie möchte ja sicher gewinnen und ich finde, es wäre definitiv ein verdienter Gewinner. Und ihr müsst auch unbedingt in der nächsten Folge einschalten, weil es ist eigentlich ein Krimi, wo wir werden darüber reden. Ja. Es geht um einen Nationalrat, einen Thermomix und einen Autounfall. Und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast «Nebelspalterinnen» mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
Bis zum nächsten Mal bei «Nebelspalterinnen», der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.